mit uns. Vater, es ist einfach schön, hier zu sein, bei dir zu sein. Es ist einfach schön, dich anzubeten, dir zu begegnen, auf dich zu schauen. Und ich danke dir, dass wir alle hier sind, dass du uns gerufen hast, dass du uns das ermöglicht hast. Und vor allem danke ich dir, dass du schon auf uns hier gewartet hast, dass du wieder einen reich gedeckten Tisch für uns hast, wo wir verschiedenste Gaben und Segnungen uns nehmen dürfen. Ich danke dir, dass du jetzt auch noch ein Wort für uns hast. Ich bitte dich, dass du wirklich wie eine glühende Kohle auf meinen Mund legst, dass die Lippen rein sind, dass nichts Fleischliches rüberkommt, sodass wirklich nur das rüberkommt, was du gesagt haben möchtest. Öffne unsere geistlichen Ohren jetzt für dein Reden und verschließe sie für das Reden des Feindes oder des Fleisches. Danke, Vater, dass du uns gebrauchen willst, dass wir gegenseitig gegeneinander, füreinander ein Segen sind, nicht gegeneinander, füreinander ein Segen sind. Ja, danke, Vater. Ich hatte mehrere Themen, die mich schon über mehrere Monate beschäftigen und begleiten. War gar nicht so einfach, weil dann ein Thema letztes Mal der Sven Arne benutzt hat und ich tatsächlich die ersten Minuten noch mit offenem Mund saß und dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein, das ist meine Botschaft. Und ich weiß, ich habe dann den Herrn gefragt, warum, also es ging hauptsächlich um diesen wissenschaftlichen Teil, nicht das andere. Ich habe dann den Herrn auch gefragt, warum hat er das jetzt, obwohl du mir das schon mal gesagt hast. Und das war eigentlich ganz eindeutig. Ich hatte wahrscheinlich auch die gleiche wissenschaftliche Sendung gehört wie er. Und das war bei mir auch wie so ein Feuerwerk, was da aufging und diese Erkenntnis, wie Gott toll uns gemacht hat und in allem drinsteckt. Und bei mir war es so damals, also vor ein paar Wochen, dass ich das spätabends gehört habe und dann tatsächlich zu faul war, mir das aufzuschreiben. Und das dann schon noch im Hinterkopf war, aber nicht niedergeschrieben. Und dann, was man nicht aufschreibt, vergisst man dann auch gerne wieder. Und Sven Arne hat sich's eben aufgeschrieben und hat das dann eben als frische Botschaft rübergekriegt. Aber er hat zu mir gesagt, ich soll es ruhig nochmal aufgreifen, vielleicht nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Und ich habe auch nochmal so eine Kleinigkeit darüber, weil ich auch gemerkt habe, ihr steht irgendwie auf wissenschaftliche Sachen, oder? ihr mögt das, wenn das so harmoniert, wenn Gottes Reden und Wissenschaft sich nicht widerspricht, das finde ich immer ganz toll. So, aber jetzt das Thema erstmal am Anfang, es ist so ein bisschen eine zweigeteilte Sache, wobei ich schon glaube, es ergänzt sich und greift ineinander. Was mir so auf dem Herzen lag auch und ich glaube, der Herr so auch mit mir niedergeschrieben hat, ist, was ist denn Mindset? Das ist jetzt ein englisches Wort, das mögen manche nicht. Was ist denn Mindset? Das ist so gerade modern. Was ist deine Grundeinstellung im Denken, einfach auf Deutsch? Wie denkst du? Was ist so dein Basisdenken? Und es gibt Christen, die denken, ich will eigentlich meine Ruhe haben, ich will mein Leben genießen, so wie das bei Joyce Meyer im Programm immer heißt, das Leben genießen, ist ja auch nicht verkehrt. Oder denkst du, ich bin errettet, habe meinen Teil getan, ich glaube an Gott, komme in den Himmel, bis dahin will ich meine Ruhe haben und in Frieden leben. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so wie Pippi Langstrumpf. Da sind wir dann leider schon im ersten Irrtum. So, wir gehen jetzt durch ein paar Irrtümer, die wir oft so haben, weil sorry, du stehst bereits in einem Kampf, der uns vielleicht nicht immer bewusst ist und nur weil wir wegschauen, geht das Böse auch nicht weg. Also tatsächlich habe ich vor vielen Jahren auch mal gedacht, so ein Mist, hätte ich Gottes Angebot nicht angenommen und wäre Christ geworden, wäre ich nicht in diesen Kampf verwickelt, hätte jetzt ein erfolgreiches oder zumindest ein friedliches Leben. Aber das ist dann schon der zweite Irrtum, weil das ist nämlich ein Denkfehler. Du hast, wenn du nicht gläubig bist, nicht Christ bist, hast du dem Feind schon gehört. Du stehst automatisch in einem Kampf seit deiner Geburt. Gott, oder bei mir war es meine Uroma, die für mich gebetet hat, die gläubig war, das habe ich erst viel später erfahren. Gott hat von Anfang an auch um dich gekämpft. Und der Kampf um deine Seele und die deiner Lieben und Verwandten und deiner Freunde, der ist einfach 24/7, der geht rund um die Uhr, immer ohne Pause. Ob wir das bemerken oder nicht, das ist leider so, das ist eine Tatsache. Und dann ist mir der Hirtenjunge David eingefallen, der ganz friedlich seine Schafe gehütet hat, Tag ein, Tag aus. Es sind ja auch friedliche Viecher, weiden so vor sich hin, sind nicht angriffslustig. Und da kann ich mir David gut vorstellen, wie er so unterm Baum liegt, ein Grashalm im Mund, seine Laute dabei, weil das ist keine Harfe. Ne? Eine Harfe ist so ein großes Ding, eine Laute ist zum Mitnehmen. Also wenn Harfe in eurer Bibel steht, ist ein Übersetzungsfehler. Und er singt Loblieder für Gott und preist Gott und freut sich seines Lebens. Klingt fantastisch, oder? Ganz friedlich, ganz angenehm. Da sind wir schon im dritten Irrtum. Es gibt nämlich leider Löwen. Und so ein Löwe, der lernt schon als Welpe zu kämpfen, der rangelt mit seinen Brüdern, der lernt das spielerisch von klein auf. Der lernt von seiner Mutter, wie man jagt, wie man Beute erlegt. Der ist trainiert. Und er besteht aus feinsten Muskeln. Und bei David war es eben auch so, dass er da seine Schafe gehütet hat, ein Löwe um die Ecke kommt. Und der David ist nicht weggelaufen. Hat sich nicht gesagt, sind halt widrige Umstände, ich mache mich mal vom Acker. Wie viel kann so ein Löwe schon fressen? Ein Schaf, wir haben eh so viele, ist schon okay. Hauptsache, ich habe meine Ruhe und wenn ich ihm nichts Böses tue, wenn er merkt, ich will ihm nichts Böses, dann lässt er mich bestimmt in Ruhe, konzentriert sich auf die Schafe und später kann er den Rest weiter hüten. Das war zum Glück nicht seine Einstellung, weil das wäre nämlich der vierte Irrtum. Was ist, wenn ich euch sage, der Löwe wurde von Gott geschickt? Klingt vielleicht gruselig. Aber Gott will uns trainieren. Gott hat den David trainiert. Unter Gottes Kontrolle, unter seiner Kontrolle schickt er manchmal Widrigkeiten, um uns vorzubereiten. Und den David hat er vorbereitet auf diesen Philister, auf diesen Riesen. Hätte er nicht vorher trainiert, hätte er sich vielleicht nicht daran gewagt. Und vielleicht hat er nicht sofort mit dem Löwen angefangen, vielleicht erst ein Hamster und ein Waschbär und dann ein Fuchs und eine Hyäne und immer so ein bisschen mehr und größer. Und nicht gleich von Anfang an der Löwe. Und wir werden auch von klein auf trainiert im Glauben, im Christenglauben. Wir sind nicht gleich dazu berufen, über Länder zu regieren und den Mächten zu gebieten, aber Stück für Stück wachsen wir da rein. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, wenn wir nicht weglaufen und die Augen zumachen. Es war seine Aufgabe, die Schafe waren ihm anvertraut, es war seine Aufgabe auch für sie zu kämpfen und sie auf den richtigen Weg zu leiten, sie zu frischen Wassern zu führen, auf grüne Auen, auf schöne Weiden. Das war als Hirte seine Aufgabe und sie eben auch zu verteidigen. Und jetzt hat er gegen den Löwen gekämpft, war vielleicht ein bisschen müde, gestresst, leckt so seine Wunden. So ein Kampf geht ja auch nicht ganz ohne Wunden ab, das wäre eine Illusion. Vielleicht ist er auch ein bisschen traumatisiert, da er denkt, er lobt Gott und preist und singt und komponiert vielleicht tolle Liebeslieder für Gott und da kommt jetzt so ein Löwe daher. Habe ich was falsch gemacht? Gott, bist du nicht mehr mit mir? Warum hast du das zugelassen? Das ist ja oft die Frage, die uns beschäftigt, oder? Da kommen Widrigkeiten und wir denken, jetzt ist Gott nicht mehr mit uns. Warum hat er das zugelassen? Ich habe jetzt eine Predigt gehört, ich glaube, es war Monika Flach, wo sie sagt, es ist ein Training, betrachte es als Training und jeder kleine Sieg ist ein Stück weiter zum großen Endsieg. Und jeder kleine Kampf ist ein Training, wo Gott in Kontrolle ist, wo er dich trainiert für die größeren Dinge. Denk nicht immer gleich, Gott hat mich jetzt verlassen und alles ist so anstrengend und so schwierig. David sitzt da, verbindet seine Wunden, da kommt der Bär um die Ecke. Wieder so ein Riesenviech, wieder hungrig, der kann dann auf Bäume klettern, also das ist auch keine Option. Und das macht ja auch der Feind am liebsten, ne? Wenn wir gerade noch unsere Wunden lecken, wenn wir noch gerade so unsere Traumas verarbeiten, kommt schon der nächste Angriff. Dann haut er gleich wieder rein in die Wunde. Und dann sind wir wieder irritiert und denken uns, ah, kann ja alles nicht sein. Warum, Herr? Oder wir denken, naja, der Bär hat auch Hunger. Der hat bestimmt Familie, die muss er ja auch ernähren. Und ich muss ja nicht so brutal und radikal und extrem sein. Love and peace und happiness, wir haben uns alle lieb. So wie Gandhi. Ich habe früher oft gedacht, Jesus ist zu schwierig, der ist so vollkommen. Ich nehme mir Gandhi als Vorteil, als Vorbild. War auch schwierig. Mit Feindesliebe und alles. Und das ist schon der nächste Irrtum. Jesus war eben nicht lieb und freundlich und zu jedem nur nett und so. Wir haben uns alle lieb, Peace, Bruder. Das war er nicht. Jesus hat gesagt, keine Gnade für den Feind. Er hat Dämonen rausgetrieben, ohne Wenn und Aber. Er hat Schriftgelehrten und Pharisäern ihren Irrtum, ihre Irrlehren vor Augen geführt. Er hat die Verkaufstische im Tempel rumgeschmissen. Er war nicht nur lieb, ja, er war autoritär. Und dann musste ich an die 8 Kundschafter denken, die damals an der Grenze zum verheißenen Land standen. Also 10 waren es ja. Und 8 haben gesagt, das sind nur Probleme, das sind Riesen. 10. 12 Stämme, 12 waren es, genau. 12 Stämme Israels, genau, hast du recht. Falsch aufgeschrieben. Und eben 10 davon gucken auf die Probleme und sehen die Riesen, den Ärger, die Schwierigkeiten. Und nur 2 haben auf das Positive geschaut. Und die 10 haben vielleicht gedacht, das ist alles so schwierig, das ist alles, das kann nicht von Gott sein, wenn das so anstrengend ist. Es müsste doch leicht gehen. Gott hat uns dahin geführt, da müsste es ja auch leicht gehen. Aber es ist eben ein Training, es geht nicht immer alles nur leicht. Und wenn Gott sagt, nimm das Land ein, dann ist es auch mal anstrengend. Da musst du vielleicht mal fasten und beten, die Bibel studieren, was sagt die zu diesem Fall und zu diesem Problem. Es fällt uns nicht alles in den Schoß, wir wollen trainiert werden. Wir sind Schüler, wir sind Jünger. Und Gott hat ja da auch nicht seine Meinung geändert. Er hat gesagt, das ist das verheißene Land, das ist für euch. Und jetzt sind auf einmal Feinde da. Das ist nicht, dass Gott seine Meinung geändert hat und gesagt hat, ja, jetzt sieht man zu. Das ist so nicht. Er hat gesagt, ich bin mit euch. Und er hat aber auch jedes Mal eine andere Strategie gehabt, wo sie dann nach 40 Jahren wieder da an die Stelle kamen, wo sie dann vor dem verheißenen Land standen. Da gab es verschiedene Strategien. Einmal sind sie mit den Schufaren oder Posaunen um die Stadt rummarschiert, bis die Mauern eingefallen sind. Einmal haben sie einen Hinterhalt legen müssen. Gott hat ihnen gezeigt, wie sie das machen. Einmal hat Gott einfach die Feinde vertrieben vor ihnen her. Oder hat Verwirrung gestiftet. Es gab dann verschiedene Strategien. Wir dürfen auch nicht meinen, wir wissen jetzt schon, wie es geht. Und das funktioniert jetzt immer so. Sondern immer wieder neu auf Gott hören. Was ist jetzt in dem Fall deine Strategie? Wie soll ich es jetzt machen? Was ist diesmal dran? Oder wie machst du es? Soll ich vielleicht gar nichts machen? Wie machst du es dieses Mal nur? Also, nochmal zur Anfangsfrage, was ist dein Mindset, was sind deine Gedanken? Ist alles so schwierig und anstrengend, das ganze Leben so mühsam, nur Probleme rundherum? Oder denkst du, ja, ich nehme das Land ein für Gott? Denkst du vielleicht, wie es in Matthäus 6, Vers 33 steht, ich trachte zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird mir dann hinzugetan. Er kümmert sich um den Rest. Das klingt zwar irgendwie passiv, ich trachte nach Gottes Reich und alles andere wird mir hinzugetan, aber es ist nicht passiv. Ich trachte zuerst. Das heißt, ich bringe Gottes Reich hier runter. Es ist meine Aufgabe, hier Gottes Reich zu bauen. Hier auf der Erde, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Das ist mein Aufgabengebiet. Und es kann sein, dass jemand in die Mission geht, es kann sein, dass jemand wie Reinhard Bonnke zu Tausenden spricht, zu Millionen Menschen spricht. Aber dann hast du vorher klein angefangen und bist trainiert worden und hast dich zur Verfügung gestellt und hast nicht gesagt, ich will meine Ruhe haben. Es funktioniert dann so leider nicht. Es ist unsere Aufgabe, wir haben einen Hirtenjob, dass wir unsere Familie, unsere Kinder bewahren, beschützen, sie auf frische Weiden führen, vielleicht einen Gottesdienst mitnehmen oder ihnen erzählen, von Gott Zeugnisse geben, dass wir sie auch zurückholen, selbst wenn sie schon im Löwenmaul hängen sollten, dass wir sie zurückholen, dass wir kämpfen um sie, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir sagen, nein, mein Land, meine Kinder, ja, meine Aufgabe und Gott ist mit mir, Gott will ja, dass unser Umfeld errettet wird. Gott will ja, dass unsere Kinder errettet werden. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie sagt, es ist mir egal. Es ist sein Herzensanliegen. Und dafür hat er uns ja geschaffen, dass wir in diesem Umfeld hineingeboren sind, wo wir dann wirken sollen. In seinem Namen, in seiner Kraft, in seiner Weisheit, in seinem Geist. Durch seinen Geist. Und wenn du jetzt denkst, ich bin aber alt und müde und schwach und kann das nicht, dann denkt man an den Mose, das ist dann der achte Irrtum. Der Mose hat das auch, er hat den Auftrag von Gott gekriegt, hol die Israeliten da raus aus Ägypten und Mose hat gesagt, ich kann aber nicht gut reden, ich stotter. Ja, ich stelle dir einen zur Seite, der kann gut reden. Ja, aber sie werden mir nicht glauben. Wer bin ich schon? Jedes Mal, wenn Gott ihn losschicken wollte, hat er eine andere Ausrede gehabt. Und ich finde es immer sehr faszinierend, wenn ich das lese, wie Gott geduldig ist, ihm eine Lösung zeigt, wie er sich als mächtig erweist, wie er sagt, schau mal, wir tun Zeichen und Wunder, sie werden dir glauben, ich werde mich verherrlichen, du wirst sehen, es funktioniert, ja, wenn du dich zur Verfügung stellst. Monika Flach hat auch gesagt, wenn wir beten, nehmen wir teil an der Weltregierung Gottes. Und wir machen das auch im Hauskreis oft. Es macht richtig Spaß in unserem Gebetskreis zu beten, weil ich gehe da oft müde hin und bin gestresst vom Tag und dann singen wir meistens Lobpreislieder, 2, 3 und dann synchronisieren wir uns und dann gehen wir in den Raum des Geistes rein. Und dann ist es leichter und dann sehen wir, wofür wir beten sollen. Und dann beten wir nicht aus uns, aus unserer Müdigkeit, aus unserer Schwachheit heraus, sondern aus seiner Kraft, aus seiner Weisheit, aus seinem Geist. Und dann passieren die Dinge, die er möchte. Und dann beten wir auch für Regierungen und für Länder und für Politiker und für die Geiseln in Israel, für weltbewegende Dinge und auch für die Region und für unsere kleinen Familiensachen oder persönlichen Sachen, für alles. Gott ist nichts zu klein und nichts zu groß und er kann uns benutzen für die großen und die kleinen Dinge. Monika Flach hat auch gesagt, du bist ein Mann Gottes und du bist eine Frau Gottes. Du bist beauftragt und befähigt. Und berufen, ihn zu repräsentieren. Das ist unser Auftrag und wir können das durch ihn, mit ihm und in ihm. Und du musst das auch nicht alleine tun. Im Gebetskreis sind wir eine kleine Gruppe, aber wir ergänzen uns und wir ermutigen uns gegenseitig. Und wir sind hier alle nicht alleine. Wir können uns mit jemand zusammentun, mit 1, 2 oder 3 Leuten. Und wenn wir ein Problem haben, können wir andere anrufen. Habe ich neulich auch im Gebetskreis gemacht, wo im Laden einfach nichts mehr funktioniert hat und Sachen verschwunden sind. Dann hat der Gebetskreis gebetet und es hat wieder geklappt. Wir haben noch Zeit, ne? Nochmal zu diesem wissenschaftlichen Teil. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jeder Schall eine Bewegung an physischer Materie verursacht. Also ein Schall bringt Materie in Bewegung. Wir kennen das vom Trommelfell, das bewegt sich, oder eine Lautsprecherbox, wenn da ein Mordsschall reinkommt, sieht man, wie das sich bewegt. es vibriert, es gibt eine Resonanz. Und je nach Frequenz reagieren unterschiedliche Materialien, hat die Wissenschaft festgestellt. Ich fand das auch hochinteressant. Und sie haben herausgefunden, dass jedes Atom im Periodensystem eine eigene Klangfrequenz hat. Du kannst also mit Klang, du kannst den Klang von Wasserstoff hören oder von Kohlenstoff, von Sauerstoff, von Mangan, Kupfer, Gold. Es hat alles eine eigene Klangfrequenz, auf dem es reagiert. Und wie wir es letztes Mal vom Sven Anach schon gehört haben, wir bestehen ja alle aus Atomen, die winzigsten kleinen Dinger. Und die Atome bilden Moleküle. Und es gibt dann Molekülketten und das gibt dann Organismen. Und so sind wir alle irgendwie aus Atomen und Molekülen und Organismen gebaut. Und in 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, die Erde war wüst und leer. Und Gott sprach. Und deswegen ist alles, was ist und war und sein wird, aus seinem Wort entstanden. Und aus Johannes 1 wissen wir, Jesus ist das Wort. Durch Jesus ist alles entstanden. Er ist in allem und durch ihm ist alles und mit ihm ist alles. Und an anderen Stellen lesen wir, dass Gottes Stimme, Gottes Reden war wie laute Posaunen, wie tausend Posaunen, die Leute haben Angst gehabt. Oder wie ein lautes Donnergrollen. Die Leute waren beeindruckt und hatten Angst, wenn Gott spricht. Und Materie reagiert dann auf Gottes Sprechen, es muss reagieren. Es formt sich im Gehorsam, wie damals Gott sprach und die Erde hat sich gewandelt. Das sind dann Bäume entstanden durch sein Reden. Er hat das Trockene vom Nassen getrennt. Das ist alles durch sein Wort entstanden, nur durch ein Reden. Er hat nicht Hand anlegen müssen. Es ist durch den Klang seiner Stimme formt sich die Materie und die Masse und die Organismen im Gehorsam, weil es in ihm und durch ihn geschaffen ist. Es ist Gehorsam seinem Wort. Nur unsere träge Masse reagiert oft nicht, wenn Gott spricht. Aber wenn du erkannt hast, dass du ebenbildlich geschaffen bist, jedes deiner Atome besteht aus dem Sprechen Gottes, also aus dem, was Jesus gesagt hat, aus Jesus praktisch, dann hast du erkannt auch, dass dein Sinn des Lebens ist, ihn zu spiegeln, zu reflektieren und seine Herrlichkeit aus dir herausleuchten zu lassen in dieser dunklen und verlorenen Welt. Der Mond muss sich nicht anstrengen, um zu leuchten. Seine Bestimmung ist es aber, das lesen wir auch in 1. Mose, dass er das Dunkel in der Nacht erhellt. Dafür ist er gemacht. Die Sterne und der Mond. Und wie macht er das? Indem er die Sonne reflektiert. Er muss sich nicht anstrengen zu leuchten, sondern er reflektiert einfach die Sonne, die millionenfach größer ist als er. Ist ganz easy. Und das hat nichts mit Alter zu tun, mit Ausbildung, mit Körperbau oder unserem Status. Und manche denken, es ist demütig, wenn wir sagen, ich bin arm und schwach und ich kann nichts. Das ist eine Lüge des Feindes. Das ist nicht Demut. Gott ist Geist, ja, aber er wurde Mensch. Er nahm Menschengestalt an und er hat sich das Niedrigste ausgesucht. Er hat sich die kleinste Stadt, die verachtet war, Nazareth, Bethlehem. Er hat in einem Stall mit Viechern im Dung ist er geboren. Er hat sich das Niedrigste, was irgendwie geht, ausgesucht. Auch die niedrigste Arbeitsgruppe, die Hirten, die als erstes erfahren sollten von den Engeln, dass der Heiland geboren ist, der Retter, der Messias da ist. Er hat ganz, ganz klein unten angefangen. Warum? Um uns zu zeigen, dass es nicht drauf ankommt, wie deine Umstände waren, wo du geboren bist, wie dein Leben aussieht, ob du alt und schwach und krank bist. Die eine Frau, die letztes Mal da war im Rollstuhl, sie gibt Zeugnis, sie hat gesagt, wo sie geht und steht, erzählt sie von Jesus. Gott strahlt aus ihr heraus, ihr habt das Leuchten gesehen in ihren Augen, oder? Sie strahlt richtig und schaut nicht auf ihre Umstände. Es braucht unsere Hingabe, es braucht unsere Liebe und es braucht unser zur Verfügung stellen, aber es braucht auch ein reines Herz. Wir leben in ganz turbulenten Zeiten gerade, wo sich alles verändert. Und in der Predigt hat jemand gesagt, es ist eine gute Zeit, jetzt ein Prophet zu sein. Es ist jetzt eine gute Zeit, ein Prophet zu sein. Grabt eure Talente wieder aus. Reinigt sie, schüttelt den Staub ab und benutzt sie. Die Amerikaner sagen, use it or lose it. Wie Muskeln, die du nie gebrauchst, die verlierst du dann irgendwann, die werden schlapp und schwabbelig. Gott hat jedem von uns verschiedene Talente gegeben, verschiedene Berufungen, verschiedene Stärken und Vorlieben. Und die gilt es auch zu gebrauchen und umzusetzen. Wir haben das Beispiel ja schon öfter gehört, Gott kann uns nur lenken, wenn wir in Bewegung sind. Ein stehendes Auto kannst du einfach nirgends hinlenken. Es muss sich bewegen und es fängt auch langsam an und dann wird es schneller. Und hast du vielleicht aufgegeben, daran zu glauben, an deine Berufungen und deine Talente, weil sich so viele Jahre einfach nichts getan hat, weil es irgendwie nicht gebraucht wurde, weil keiner danach gefragt hat? Habt ihr eure prophetischen Worte aufgeschrieben, die ihr im Laufe der Jahre gekriegt habt? Oder einfach gehört und vergessen? Gott hat viel über uns ausgesprochen, über jeden Einzelnen. Die ganzen Jahre haben wir Prophetien gekriegt. Früher, wo Lila Koss und die ganzen Amerikaner auch bei uns waren. Ganz tolle Prophetien gekriegt. Das dürfen wir nicht einfach links liegen lassen und vergessen. Gott hat es nicht vergessen. Es ist nicht ein Wort vergessen, das er über dich ausgesprochen hat. Er hat für jeden von euch ein Talent, eine Begabung und einen Auftrag. Und wir dürfen nicht auf das Fleisch schauen, auf unser müdes, altes oder krankes oder schwaches Fleisch. Vielleicht bist du sogar im Laufe der Jahre in schlechte Gewohnheiten reingerutscht oder bist Kompromisse eingegangen. Ich habe jahrelang, wie ich Hartz IV gekriegt habe, alleinerziehend mit 3 Kindern, habe ich nicht angegeben, dass ich aus dem Ausland, aus Österreich, Alimente gekriegt habe. Ich habe gesagt, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem Vater meiner Kinder, habe keine Ahnung, wo der wohnt. Und die haben es geglaubt und ich bin damit durchgekommen. Gott ist manchmal auch gnädig. Und später, wie ich dann schon selbstständig war, hat mir mein Steuerberater gesagt, du musst ja nicht alles eintippen in die Kasse. Da kannst du auch ein bisschen nebenbei. Dann brauche ich keine Umsatzsteuer zahlen, keine Einkommenssteuer. Das ist dann schon für mich ein schönes Taschengeld. Bis mir Gott dann irgendwann gesagt hat, auf Lügen und Betrügen liegt kein Segen. Du wunderst dich all die Jahre, dass du finanzielle Probleme hast. Ja, wo kommt es denn her? Überleg mal, wenn du nicht rein Herzens bist und lügst und betrügst am Finanzamt vorbei. Und dann konnte ich damit aufhören. Und Gott hat gesegnet. Ja, wir gehen manchmal Kompromisse ein. Wir denken dann, ich habe tatsächlich lange gedacht, hilf dir selbst und hilf dir Gott. Ja, das ist ein ganz gängiger Spruch, ja. Viele glauben das. Aber das ist nicht die Art, wie wir uns helfen sollen. Das sind Irrtümer, auf die wir uns einlassen, die uns der Feind einredet, die uns manchmal lange gar nicht bewusst sind. Und manchmal war es mir auch bewusst. Und wir haben ja, Michael hat oft auch mit mir gebetet über Finanzen, ja. Damit dieser Druck aufhört, dieser Mangel aufhört, hat das Gebet ja meistens nicht geholfen oder nicht lange. Vor 4 Jahren, als er das auch zu mir gesagt hatte, war ich ziemlich halbherzig unterwegs. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe Jesus geliebt, Ich habe ihm gedient. Ich wusste, was er für mich getan hat am Kreuz. Ich wusste, dass er barmherzig ist und gnädig. Ich habe oft aus seiner Gnade heraus leben müssen. Aber ich hatte immer ein bisschen Angst vor Gott, dem Vater, dem Schöpfer. Irgendwie habe ich doch gemerkt, es ist nicht alles so hundertprozentig in Ordnung bei mir. Das, was ich mache, ist nicht so ganz okay. Und wenn jemand irgendwo gebetet hat, komm Herr Jesus, komm bald, habe ich ihm gedacht, bloß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe gedacht, nein, noch nicht. Ich habe weder meinen Verwandten noch meinen Freunden irgendwas von Jesus erzählt. Ich habe meine Kinder gehen lassen. Ich habe null von seinem Auftrag irgendwie ausgeführt. In der Gemeinde gedient, unter Christen. Ja, ich war sogar eine Zeit lang stolz drauf, dass ich nur christliche Freunde habe, keine weltlichen. Wie willst du denn irgendwem erzählen, wenn du keinen Kontakt hast mit der Welt? Wie willst du denn was repräsentieren? Das sind ja alle selber gläubig schon und die erzählen dir noch was, weil sie schon länger im Glauben stehen. Ja, es war ein relativ selbstsüchtiges Leben, das war mir aber nicht bewusst. Aber Gott sei Dank hat er angefangen, mich zu korrigieren, seine Braut zu reinigen. Und er ist auch noch ganz lange nicht fertig damit. Das merke ich, das weiß ich, er ist noch mit dabei. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Aber in Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, naht euch Gott, dann naht er sich euch. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen ein reines Herz, wenn wir uns dem Feind entgegenstellen, sonst hat er ein leichtes Spiel mit uns. Weil Gott kann uns nicht verteidigen, wenn wir in Sünde leben. Das ist nämlich auch ein ganz tolles Predigtthema, wo ich auf der Fährte bin schon eine Weile. Zehn Dinge, die Gott nicht tun kann. Ich fand das ganz interessant, weil Gott ist allmächtig, wir denken, er kann alles, aber es gibt tatsächlich Dinge, die er nicht tun kann. Und wenn du in Sünde lebst, kann er dich nicht vom Feind bewahren. Und das wird nochmal spannend, verschiedene Dinge, die Gott nicht tun kann. Aber wenn du jetzt spürst und merkst, dein Leben ist auch nicht hundertprozentig in Ordnung. Wenn du merkst, du hättest Angst, wenn du jetzt Gott persönlich direkt gegenüberstehst, wenn er dich fragt, was hast du mit deinen anvertrauten Talenten gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du mit den Menschen gemacht, die ich dir in den Weg gestellt habe, in dein Umfeld, mit meinen Schafen? Die habe ich dir anvertraut. Was hast du mit deiner Berufung gemacht, die ich über dir ausgesprochen habe? Wenn du merkst, dass du Zweifel hast irgendwie an der Liebe und an der Güte Gottes, dann können wir jetzt zum Kreuz kommen. Das ist nicht einfach irgendwie zwei Stück Holz, es ist ein Symbol der Güte Gottes, der Liebe Gottes, der gewaltigen Hingabe Gottes. Er hat alles für uns gegeben. Das sind ausgestreckte Arme Gottes, die sagen, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, komm zu mir. Er sagt dir, ich sehe dich, wo du gerade stehst, ich liebe dich, wie du gerade bist. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Und wenn du Ja zu Gott gesagt hast, dann gib dich ihm ebenso vorbehaltlos und völlig hin, wie er das für dich getan hat. Mit dem Kreuz ruft er uns zu, komm zu mir mit all deiner Halbherzigkeit, mit Zweifeln, mit all deinem Versagen, mit Mutlosigkeit, Frust, vielleicht Menschenfurcht. Bring mir alles ans Kreuz, deinen Frust, deine Sorgen, deine Mühen, vielleicht auch die Mühe, jemanden zu vergeben, der dich vor Jahren irgendwann mal verletzt hat. Vielleicht schleppst du das immer noch mit dir rum und wirst es nicht los. Dann bring es ans Kreuz, heute, nimm es nicht wieder mit nach Hause. Vielleicht merkst du auch, dass du immer wieder mal in so negatives Reden reinfällst oder dass du deine Zeit irgendwie völlig falsch einteilst. Das merke ich ganz oft, dass ich Zeit verplemper, die ich für viel bessere Dinge benutzen hätte können. Das Leben ist so kurz, es ist zu kurz, um es zu verschwenden. Und wir haben eine Berufung und es ist so herrlich, wenn du in einer Berufung läufst. Es ist ein völlig anderes Leben, wie wenn du durch den Alltag stolperst. Es ist einfach erquickend, ja, ist ein altes Wort, aber es ist belebend. Ich komme vom Gebetstreff jedes Mal total belebt wieder und voller Energie nach Hause. Wach und munter und fröhlich. Und wenn ich mich vorher hingeschleppt habe, dann ist es hinterher genau das Gegenteil. Vielleicht merkst du, dass du hin und wieder stolz bist und überheblich, negativ redest, dich da auf den Feind einlässt, wo er dir einflüstert über andere, wo du meinst, du könntest urteilen. Auch über andere Menschen, über Nichtchristen sind wir nicht berufen zu urteilen. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden zu beurteilen. Ich glaube, ich muss das mal erzählen. Gott lehrt mich immer Demut. Das macht er gerne. Da war eine Familie, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gesehen, aber es war eine Familie in Hamburg, die liefen immer vor meinem Haus vorbei und die waren immer sehr, sehr laut. Es waren irgendwie zwei Männer und eine Frau und 3, 4 Kinder und die waren immer unheimlich laut, sehr schlecht angezogen, alle möglichen Plastiktüten dabei und voll beladen. Und es war immer irgendwie so ein Gefühl, das sind so Asoziale. Das hat man manchmal, dass man Leute sieht und denkt, was für Assis. Und ich bin dann mal, wollte ich einkaufen gehen, schnell was holen und dann muss man die Rolltreppe runter. Ich will da runterrennen und stell fest, die läuft gar nicht, die steht. Bin da hingefallen, habe mir das Knie aufgeschraubt, hat 3 Tage wehgetan und die haben mich gesehen. Dachte, scheiße, peinlich. Dann bin ich 2 Tage später nochmal hin. Und dann stand oben ein Einkaufswagen und ich dachte, der gehört nach unten, den nehme ich gleich mit runter. Und die Rolltreppe lief aber immer noch nicht. Und ich noch dieses Trauma, dieses Wehknie, so, oh nee, das machst du jetzt nicht. Stell diesen Einkaufswagen wieder dahin, wo er war und geh außen rum von hinten. Und die haben mich wieder gesehen, wie ich diesen Einkaufswagen da oben hinstelle. Und schreien die rüber, ey, der gehört da nicht hin. Ey, du Assi, mach das da weg. Und ich so quer über die Rolltreppe. Das war nicht meiner, ne? Geht euch gar nichts an, ne? Kümmert euch um euren Kram. Gleich zurückgeschnauzt. Ich habe null Gott repräsentiert. Null meinen Glauben irgendwie rausgelassen, sondern ganz fleischlich und menschlich reagiert. Und Gott hat es mir dann gezeigt. Schau mal, erstens, du urteilst über diese Menschen. Ich liebe diese Menschen. Egal wie sie aussehen, egal wie sie riechen. Ich möchte, dass sie errettet werden. Was hast du dafür getan? Gott hat das benutzt, um mir eine Lehre zu erteilen, wie ich über Menschen denke. Es ist absolut nicht unsere Aufgabe, über irgendwen uns ein Urteil zu bilden. Gott liebt jeden Einzelnen, egal wie er aussieht, egal wie er lebt, und er möchte, dass er errettet wird. Und vielleicht läuft er dir deswegen über den Weg, dass du ihm was Positives sagst. Eieiei. Also wenn ihr selber irgendwas habt, wo ihr merkt, das bedrückt mich, ich bin nicht fröhlich, ich bin nicht frei, ich habe Menschenfurcht, ich habe vielleicht Zweifel, ich habe Ängste, dann dürfen wir jetzt ans Kreuz kommen. Wir dürfen alles an ihm ablassen, abladen, ihm hinlegen. Jesus hat alles für uns erwirkt. Wir sollten das wirklich täglich als kostbar erachten, was er für uns getan hat. Er hat einen guten Plan für uns. Er war bereits bei deiner Zeugung dabei. Er kennt dich schon dein ganzes Leben lang und er weiß, wie du enden wirst. Er liebt dich dein ganzes Leben hindurch. Und wenn du irgendeinen Mangel hast, das heißt finanziell oder irgendwie geistlich, irgendeinen Mangel, dann kann man das ans Kreuz bringen. Er hat einfach alle unsere Schuld und Sünde, unser ganzes Versagen weggewaschen mit dem Blut. Das Kreuz ist nicht nur ein Zeichen des Leidens, er hat gelitten, er hat geblutet, aber es ist auch ein Zeichen des Sieges, der Auferstehung. Er hat Hölle, Tod und Teufel überwunden. Es ist ein Zeichen der Vergebung, egal wie wir im Alltag über die Rolltreppe rüberschreien und uns völlig daneben benehmen. Es ist ein Zeichen der Vergebung, das Kreuz. Und darum trage ich das auch gerne, weil es sind einfach seine ausgebreiteten Arme, die uns rufen. Egal, was das Problem ist und egal, wie es uns geht, es sind seine ausgebreiteten Arme. Und ich habe euch was mitgebracht. Ihr könnt euch gerne eins mitnehmen. Das sind zum Umhängen. Ich habe die aufgefädelt auf so Bänder, dass man sich's umhängen kann, aber man kann sich's auch in die Bibel reinlegen. Ich hatte den großen Glauben, es sind 40 Stück. Aber die jetzt nicht da sind, können sie ja nächstes Mal eins mitnehmen. Oder wir können es auch weitergeben zum Evangelisieren. Oder wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, wo du denkst, der braucht das als Ermutigung, als Zeichen der Liebe Gottes, als Zeichen der Vergebung, als Zeichen, Gott kennt dich und begleitet dich, dann könnt ihr gerne auch noch ein zweites mitnehmen und das weitergeben. Ich dachte auch vielleicht zum Evangelisieren, also ich habe nur mehr daheim. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, dass wir mal wieder evangelisieren gehen und so Kreuze als Geschenke weitergeben, als Symbol, als Zeichen. Frank, wir haben ein Lied fürs Abendmahl.
Salud.